Ich bin heute im Zeiler Hexenturm. Das ist ein Dokumentationszentrum in Zeil am Main, einer kleinen Stadt nahe Bamberg. Dort wurden gerade zu Beginn des 17. Jahrhunderts hunderte Menschen Opfer der Hexenverfolgung. Sie warteten dort in den dunklen, feuchten Kerkern auf die Fortführung ihrer Folter oder die Hinrichtung durch Verbrennung. Beim Betreten der Ausstellung bleibe ich gleich mal vor einer Tafel stehen und lese den Einführungstext. So, hier steht, als eine Grundlage dient der Brief, den der Bamberger Bürgermeister Johann Junius, der Hexerei angeklagt, aus dem Bamberger Gefängnis an seine Tochter schrieb. Darin heißt es zu Beginn, unschuldig bin ich in das Gefängnis gekommen, unschuldig bin ich gemartert worden, unschuldig muss ich sterben. Und darunter steht, unschuldig auch nach den Maßstäben des damaligen Rechts geriet ein Mensch in die Mühlen der Justiz, durch Folter zwang man ihn, sich und andere grundlos zu beschuldigen, am Ende stand fast immer die Hinrichtung. Dem Andenken dieser Menschen, die unschuldig starben, ist die Dauerausstellung gewidmet. Und da gehen wir jetzt mal durch. Dann kommt man direkt in den ersten Raum, das alte Haus, das der Ausstellung dient, ist erfüllt von den Geräuschen der Toninstallationen. In erster Linie sieht man hier mehrere dunkelgraue Säulen, auf denen Informationstexte stehen. Im Gespräch mit Christine Stroll, einer Mitarbeiterin des Zeiler Hexenturms, erfahre ich mehr über die Ausstellung.
Die meisten Leute kommen mit der Erwartung hierher, dass sie viele Ausstellungsstücke sehen. Das haben wir nicht, weil es gibt keine Originalsachen von früher. Und aus dem Grund wollen wir auch keine Nachgemachten hier aufstellen. Also wir sind sehr textlastig, sage ich immer. Und wir haben die Möglichkeit aber durch einen Film von 15 Minuten erst einmal einen Einblick zu bekommen über die Geschehnisse, was bei uns hier damals los war. Und der Stadtturm wurde ausgewählt, weil er eben noch der Rest eines ursprünglichen Kerkers war. Und das Fronhaus, in dem wir uns hier befinden, wurde in Zeil auch immer Hexenhaus genannt, hat aber mit der Hexenzeit überhaupt nichts zu tun. Es ist erst ungefähr 150 Jahre nach der Hexenverfolgung als kleines Gefängnis entstanden. Aber unser Stadtturm war eben ein Kerker, einer von vielen.
Im Jahr 2011 wurde das Dokumentations- und Informationszentrum Zeiler Hexenturm eröffnet. Es erinnert an die Geschichte der Hexenverfolgung in Zeil am Main. Bis 1631 diente Zeil als Richtstätte für vermeintliche Hexen und Zauberer im Hochstift Bamberg. In den Jahren 1612 bis 1631 wurden ca. 1000 Menschen als vermeintliche Hexen und Zauberer angeklagt. Die meisten von ihnen wurden verbrannt. Dem Andenken dieser Menschen, die unschuldig starben, ist die Ausstellung im Dokumentationszentrum gewidmet.
Bei uns in Zeil wird der Faschingshoch gefeiert und da wurde auch immer eine Hexe verbrannt. Es war das Typische, wo man früher gesagt hat, ja, das ist der Winter, den vertreiben wir jetzt aus, die Hexe wird verbrannt, dann kommt der Frühling. Als wir aber dann die Ausstellung von der Frau Grieshammer hier hatten, über die Hexen, da haben sich die Gedanken etwas umgeändert. Es gibt zwar immer noch bei uns den Altweiberfasching mit den Hexen auf dem Marktplatz, aber es wird keine mehr verbrannt, es wird mehr ins Lächerliche gezogen. Aber wir sehen das wirklich als zweierlei an. Diese Hexen auf dem Marktplatz, das sind für uns Märchenhexen, Fantasiehexen. Und hier bei uns im Dokumentationszentrum und in unserer Berichterstattung jetzt, da ist man sich dann sicher, dass man von Menschen spricht, die so wie du und ich waren.
Auch äußere Besonderheiten an den Opfern lassen sich nicht ausmachen. Die Angeklagten waren weder besonders schön noch hässlich, weder jung noch alt. Haarfarbe oder körperliche Auffälligkeiten spielten keine erkennbare Rolle. Sowohl Arme als auch Reiche wurden angeklagt und verurteilt. Festzuhalten bleibt, kein Opfer der Hexenprozesse hatte eine Tat begangen, die nach damaligem Recht strafbar gewesen wäre. Jede und jeder konnte zum Opfer werden. Hier so eine Klappe, da steht ein mögliches Opfer der Hexenprozesse und dann macht man das auf und sieht einen Spiegel und damit sich selbst.
Die Geschichte hier bei uns, ja, man wollte sie eben aufarbeiten, ohne dass man es vergisst. Es gehört halt einfach zu uns dazu. Mhm. Und selbst als Kind hat man, also als ich noch in die Schule ging, hat man schon immer gesagt, ja, die Hexen gab es in Zeil. Also es wurde nie unter dem Tisch runtergeschoben, dass man es nicht gesehen hat, sondern es wurde immer darüber gesprochen. Aber was wirklich dahinter gesteckt hat, das hat man jetzt erst durch die Suche nach den Texten hier, die wir gebrauchen können, dann hat man richtig geforscht und hat wirklich gesehen, was alles da drin gesteckt war bei uns.
So. Hier ist noch was zur Zeil vermerkt. Im Juni 1616 habe man in Zeil die ersten Hexen oder Unholden verhaftet, notierte der Zeiler Ratsherr Johann Langhans am 26. November 1616. Loderte der erste Scheiterhaufen, hatte man 9 Zeiler Weiber als Hexen Ali zu Zeil verbrennt. Die Stadt Zeil, die rund 280 Haushalte umfasste, wurde zum Mittelpunkt der ersten großen Verfolgungswelle im Hochstift Bamberg. Bis zum 18. März 1619 wurden hier 34 Frauen und 9 Männer hingerichtet. Aber warum war gerade Zeil so eine Hochburg der Hexenverfolgung?
Britta Gehm hat eine Dissertation geschrieben und in der schreibt sie, dass wahrscheinlich die geografische Lage damit zu tun hatte. Von Dornheim war derjenige, der zu der Zeit hier bei uns der Fürstbischof war. Und sein Vorgänger schon, der Aschhausen, war zeitweise Fürstbischof in Würzburg und in Bamberg. Und das heißt, der Fürstbischof hatte ja weltliches und kirchliches Recht. Weltlich hat Zeil zu Bamberg gehört, also gerichtlich hat es nach Bamberg gehört. Und kirchlich haben wir damals auch schon nach Würzburg gehört. Wir sind ja mittendrin zwischen Bamberg und Würzburg, der Hauptverkehrsweg damals gewesen. Und es war halt dann günstig, wenn man sozusagen ja ziemlich in der Mitte lag, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt Prozessakten, wir haben Verhörprotokolle, die müssen unterschrieben werden. Also hat man sie entweder mit nach Bamberg oder mit nach Würzburg dann gebracht, dass eben das passiert ist, dass man dann eben dort unterschrieben hat. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mehr in den Norden oder in den Osten getan hätten, dann wären wir wieder in protestantische Gebiete gekommen. Das hätte man ja nicht gewollt, ne? Wir waren ja hier katholisch. Oder wir sind dann Richtung Nürnberg gekommen. Nürnberg war Reichsstadt, das heißt, sie war ja frei in dem Sinn, es war niemandem unterlegen außer dem Kaiser. Und in Nürnberg selbst gab es keine Hexenverfolgung in dem Sinn. Und viele, die geflohen sind, haben versucht dann eben sich nach Nürnberg zu retten. Und wenn man jetzt näher an Nürnberg dran gewesen wäre, dann wäre natürlich da wahrscheinlich auch die Möglichkeit besser gewesen, davon zu kommen. Also davon geht man aus, dass es eben diese geografische Lage war.
Der Fürstbischof Johann Georg II. Fuchs von Dornheim plante eine systematische Vernichtung vermeintlicher Hexen im ganzen Hochstift. Bamberg und Zeil sollten nur den Anfang bieten. Wichtigster Befürworter der Hexenprozesse und Unterstützer Dornheims war Dr. Friedrich Förner, der seit 1612 Weihbischof in Bamberg war. Fanatisch forderte er die Ausrottung der Hexen und Zauberer. Immer wieder führte er in seinen hasserfüllten Predigten die Gefährlichkeit der Hexen den Kirchenbesuchern vor Augen. Predigten wie die von Förner trugen dazu bei, das Hexenverbrechen bekannt zu machen und in den Hexen die Schuldigen für unerklärliche Ereignisse zu suchen.
Es ging ja mit diesen Schlechtwetterzeiten an. Ne? Und irgendwer muss ja daran schuld sein. Also hat man Schuldige gesucht. Und dann ging es mit einem an, der wurde verhört, der wurde gefoltert. Und wenn man ihnen alles bricht und wehtut, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann nur noch sagt, ja, ich war dabei, ich habe auch Leute gesehen und, und. Und so ist es eigentlich angegangen. Und am Anfang war es bestimmt so, dass man sich gedacht hat, ja, wir müssen jetzt Gott versöhnen. Ne? Wir haben ihn verärgert, was auch immer. Aber irgendwann, denke ich mir, hat man auch gemerkt, dass man damit ganz gut Kasse machen. Gerade dann auf Schluss zu in Bamberg, wo dann ja wirklich die Honoratioren dran gekommen sind. Die Stadträte, das Bürgertum. Also dann hat es schon noch viel mit Geld und Machtgier zu tun gehabt und Ausübung ja, von der Macht einfach.
Zur Verurteilung eines Angeklagten war nach der Gesetzeslage das Geständnis Voraussetzung. Hätte man die Bambergensis oder die Carolina in Wortlaut genutzt, wären Verurteilungen in dieser Fülle nicht möglich gewesen. Die Folter durfte nur einmal angewandt werden. Wenn ein Angeklagter dies überstand, wurde er als unschuldig entlassen. Kramer empfahl im Hexenhammer, diese einmalige Folter immer wieder zu unterbrechen. Durch diese Spitzfindigkeit des Gesetzes war Dauer und Häufigkeit der Folter jetzt nicht mehr begrenzt. Und so unterschieden sich die Hexenprozesse von gewöhnlichen Strafprozessen, vor allem durch ihre Mentalität und ihre Brutalität.
Da gibt's die Barbara Schwarz. Die Barbara Schwarz war die Wirtin so ganz in Bamberg. Sie wurde in Haft genommen, weil ein Nachbar von ihr ein Stück Grund haben wollte, das sie nicht verkauft hat. Aus dem Grund hat er sie als Hexe angeklagt und sie kam dann nach Zeil in Haft. Da war sie nachweislich von 1627 bis 1630. Sie wurde mehr als 9-mal gefoltert, was auch nachweislich ist. Und sie hat es trotzdem beim zweiten Fluchtversuch geschafft, zu fliehen. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, da war wirklich ja kein Knochen mehr ganz, das muss ja alles schräg zusammengewachsen sein. Also ich ziehe immer den Hut vor ihr und ich habe Respekt vor ihr. Sie hat es geschafft, bis nach Bamberg zu kommen, hat sich dort in der Gartenstadt versteckt und wurde zum Glück von einem entdeckt, der ihr geholfen hat. Mit seiner Hilfe konnte sie weiter fliehen und sie hat auf dem Kurfürstentag in Regensburg an dem Kaiser ein Schreiben übergeben. Und in diesem Schreiben hat sie alles erklärt, was Sache war. Ich arme Bürgerin von Bamberg, ein elendes und krankes Weib, dessen sich ein steinernes Herz erbarmen müsste, klage euer kaiserlichen Majestät mit aller Untertänigkeit, dass ich nunmehr fast 3 ganze Jahre in Zeil im Stift Bamberg gelegen, in harter, schwerer Gefangenschaft und in Banden gehalten wurde. Mit Wasser und Brot wurde ich jämmerlich versorgt, und nur deshalb, weil ein leichtfertiger Gesell, Stefan Bayer, mit dem ich einen Streit hatte, mich der Hexerei beschuldigte und gegen mich aussagte. Sie haben mich nach Zeil gebracht, mit Daumenstock und Beinschrauben, mit Rudenstrich und Peitschenhieben haben sie mich gemartert an die 8-mal. Ich habe alle Pein als ohnehin schwaches Weib mit aller Geduld getragen und auf meiner Unschuld beharrt. Dessen ungeachtet und obwohl die Rechts klar bestimmen, dass eine Person, die sich mit ausgestandener Pein von der Anklage abwendet, auf freien Fuß gesetzt werden soll, bin ich doch mit vielen anderen, die ebenso trotz Martern keine Schuld bekennen konnten, bis jetzt in Banden und Eisen gefangen gehalten worden. Bis ich endlich, um dem Tod durch Verhungern zu entgehen, fliehen konnte. Mit einem Stein habe ich die Eisen durchgefeilt und mit denen ich an die Wand geschmiedet war. Durch Bamberg habe ich mich hierher verfügt. Ich bitte um einen Schutz- und Geleitbrief. Ich bitte den Bischof und Fürsten und dessen Kommissaren zu befehlen, mich zu meinem Mann zurückzulassen, damit ich wieder mein Hauswesen versehen, meine Kinder versorgen kann. Ich will Kaution stellen und mich bereithalten für ein ordentliches und rechtmäßiges Prozessverfahren. Bamberg, den 20. September 1630. Diesen Schutzbrief hat sie bekommen vom Kaiser. 7 Monate später hat sie ihr Mann wieder als Hexe angeklagt, weil sie wäre geschäftsschädigend. Es käme keiner mehr in die Wirtschaft, solange die Hexe da ist. Und man weiß anhand von Protokollen, von Kostenaufstellungen, dass sie ins Bamberger Malefizhaus, also dem Bamberger Hexengefängnis, kam. Und was letztendlich aus ihr wurde, ob sie dann mit den Letzten freigelassen wurde oder ob sie dort verstarb, das ist ungewiss.
Für viele wird auch ein systematischer Sexismus in den Hexenprozessen erkennbar. Opfer der Hexenprozesse wurden vornehmlich Frauen. Das erklärten Befürworter der Verfolgung mit der Empfänglichkeit der Frau für die teuflische Verführung. Eva, die im Paradies den Verlockungen der Schlange folgte, galt als Beweis. Auch frauenfeindliche Klischees wurden herangezogen, so in einer Veröffentlichung des Jahres 1576 aus Kleve. Frauen seien leichtgläubig, neugierig, rachsüchtig und habgierig, all das verleitete sie zur Hexerei.
Ende des 15. Jahrhunderts schrieb der Dominikanermönch Heinrich Kramer dem Malleus Maleficarum, den sogenannten Hexenkampf. Kramer war ein fanatischer Hexenverfolger, regelrecht besessen vom Hexenwahn. Sein Buch war besonders einflussreich, denn fast alle späteren Befürworter der Hexenverfolgung berufen sich darauf. Kramer erklärte die Hexerei wegen ihrer angeblichen besonderen Gefährlichkeit für die ganze Gesellschaft zu einem Ausnahmeverbrechen.
gibt den Hexenhammer. Der wurde geschrieben von einem Dominikanermönch, den Heinrich Kramer, und zwar schon über 100 Jahre davor. Und er beschreibt darin, dass die Hexen alle weiblich sind, dass eben der Name Femina kommt von Nichtglauben und Minus. Die Frau ist jemand, der weniger glaubt. Man auch behauptet, sie ist empfänglicher für Sexualität. Sie hat keine Seele, all diese Dinge. Und wenn man sich so durchliest, war für mich der Typ schon sexistisch, weil er auch nur gesagt hat, also Hexen sind dafür, dass man eben impotent wird, dass die Frauen keine Kinder bekommen. Ob es das wirklich nur das war, ja, wie gesagt, es sind 400 Jahre dazwischen, ich tue mich da wirklich schwer.
Aber 400 Jahre sind nichts, wenn man sieht, dass auch bis heute an anderen Orten der Welt noch immer die Hexenverfolgung besteht.
Es ist so, dass diese Geschichte der Hexenverfolgung noch nicht vorbei ist. Ist zwar bei uns vorbei, in dem Sinn, aber egal, Papua-Guinea oder Indien, Afrika, da gibt es noch Dörfer, sogenannte Hexendörfer, wo wirklich Frauen dann sich treffen oder ihre letzte Unterkunft finden, weil sie zu Hause rausgeworfen wurden aus ihren Dörfern, weil sie Hexen sind, weil man sie einfach im Urwald ausgesetzt hat. Es gibt Kinder, die man aussetzt, weil man der Meinung war, die sind an irgendetwas schuld.
Auch gerade als Erinnerung, dass so eine Grausamkeit nicht mehr passieren darf, besteht das Dokumentationszentrum Zeile Hexenturm. Für Christine Schroll finden wir auch heute noch in manchen Bereichen unseres Umgangs miteinander ganz ähnliche Muster wie die der Hexenverfolgung.
Es gibt ja den Spruch, Geschichte wiederholt sich, weil es irgendwo auch Mobbing auch eine Art von Hexe ist. Also ich habe Schulklassen da gehabt, da kam dann zweimal von einem ein komischer Kommentar, weil ich gesagt habe, wie stelle euch eine Hexe vor? Ja, so wie, ne? Und bei der nächsten Frage dann wieder, ja, so wie. Und die waren jetzt hier aus der Gegend. Und dann habe ich gesagt, so, hab ich gesagt, weil ich dich jetzt gerade so anschaue, du kommst mir jetzt ganz bekannt vor. Warst du nicht derjenige, der da gestern in Ebelsbach auf dem Bahnhof die Flaschen rumgeschmissen hat? Nee, war ich nicht. Und ich habe darauf bestanden, dass er das war. Und irgendwann kam dann von hinten der Kommentar von drei Schülern, die mich kannten, wenn die Frau Schroll das sagt, dann stimmt es auch. Und dann daraufhin habe ich dann gesagt, so, und genau so war das früher. Ich kenne den nicht. Ich habe den noch nie gesehen, den Bursche. Ich habe gesagt, den habe ich jetzt erst gesehen, wenn er mit euch da reingekommen ist. Und so geht es ja eigentlich an. Mir passt der ihr Hosen nicht, mir passt dem sein Haarschnitt nicht. Und es ist zwar jetzt keine Hexensache in dem Sinn, aber damit geht es ja schon an. Das heißt ja dann, die Folgen davon, die sind ja genauso brutal. Ob ich den jetzt folter oder ob ich den dann psychisch folter, ob ich den jetzt heute übers Internet dann irgendwas reinsetze, umarbeite, dass es ausschaut, als wenn er das ist. Also ich denke, das ist genauso einfach dieses, man ist ja damit dann auch ausgeliefert und kann es nicht mehr ändern. Von daher gesehen sehe ich schon noch irgendwo eine Ähnlichkeit zwischen dem Hexen.
Das Angstloch, das sind bis zum Boden, wenn man durchguckt, 9,5 Meter. Unheimlich. Und hier steht, der obere Torturm dient auch während der Hexenverfolgung als Gefängnis. Über den Wehrgang gelangte man zum einzigen Zugang zu diesem feuchten und modrigen Verlies, in dem es weder Licht noch Frischluft gab. Durch das sogenannte Angstloch, eine Öffnung im Boden des Obergeschosses, wurden die Verdächtigen mit einem Seil in die völlige Dunkelheit hinabgelassen. Also da ist natürlich jetzt ein bisschen was beleuchtet wegen der Ausstellung, aber man sieht den Boden halt auch nur so schemenhaft. Und wenn ich mir vorstelle, dass es da halt kein Licht unten gibt, dann... Uff. Dann gehen wir hier so eine Treppe runter, aber... Damals wahrscheinlich noch nicht da, aber... Oh. wenn man runterguckt, zittern einem gleich die Beine. Die Wände sind aus altem Stein noch gemacht und hier sieht man jetzt eine kleine Miniaturdarstellung der Stadt Zeil, wie sie damals aussah, mit einer großen festen Stadtmauer. Und hier ist ein großes X, eine große Tafel und da stehen alle Namen drauf von den Menschen, die hingerichtet wurden im Zuge der Hexenverfolgung. Hornlin Ursula, Hübner Anna, Frau von Hans Hübner, genannt Mürrischer Hans, Hübner Kunz, Schultheiß von Schmachtenberg, Sohn des Schultheiß von Schmachtenberg, Hübner Hans, Schärfer Sohn von Katara Hübner, die Hübnerin Anna, Tochter von Kunz Hübner, Hübnerin Barbara, Frau von Kunz Hübner, Hübnerin Katharina,
Man dürfte sich Gefängnis jetzt nicht so vorstellen wie zu unserer Zeit, denn Gefängnisstrafen in dem Sinn gab es nicht. Man wurde eben eingekerkert und musste dort immer wieder auf die nächste Folter warten. Also es gab nicht diese Verurteilung, dass man sagt, ja, du hast das und das gemacht, dafür bekommst du jetzt 3 Jahre Gefängnis. Das gab es nicht.
Am Ende der Ausstellung kommt man dann in den Turm und den Kerker. Durch das Angstloch wurden die Angeklagten in ein fast 10 Meter tiefes Loch gelassen und dort mussten sie warten bis zu ihrer Anklage oder zur nächsten Folter. Es ist kühl und düster und bedrückend und das trotz der Tür am Fuß des Turmes, die mir zwar den Weg wieder nach draußen zeigt, für viele war dieses dunkle Loch allerdings mit das Letzte, was sie gesehen haben. Hier ritzte wohl ein Inhaftierter seine Initialen HR in die Tunnelwand. Vermutlich handelt es sich um Rufus Hoffmann aus Zeil, der zusammen mit seinen Töchtern Kunigunda und Margarete Hofmann am 7. Oktober 1617 Opfer der Hexenprozesse wurde. Er hat nämlich auch eine Jahreszahl dazu eingeritzt, HR 1617. Sehr eindringlich. Wenn man jetzt auch nochmal nach oben guckt, dann sieht man, wie hoch es da hoch geht, bis man auch zu der Luke des Angstlochs blicken kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man würde hier unten sitzen und eigentlich nur darauf warten, dass man hingerichtet wird, dann ist das sehr bedrückend. Und hier ist jetzt eine Tür. Ich höre es, glaube ich, schon. Das sind jetzt die Autos und wir sind wieder draußen am Turm. Und man kommt unten wieder raus.